Auenland FM.
Einschlafen in Tolkiens Welt.
Guten Abend, schön, dass du da bist. Mach es dir bequem und schließ die Augen. Heute erzähle ich dir zum Einschlafen etwas über eine besondere Region in Mittelerde. Eriador, Sindarin für einsames, leeres Land, heißt in J.R.R. Tolkiens Legendarium ein Gebiet im Nordwesten von Mittelerde. Die Lande Eriadors erstrecken sich in Ost-West-Richtung von den Nebelbergen etwa 750 Meilen bis hin zu den Osthängen der Eret Luin. In Nord-Süd-Richtung reichen sie auf einer Länge von etwa 725 Meilen von der Höhe der Eisbucht von Forochel bis hin zum Fluss Gwaithlo. Damit umfassten sie ein Gebiet von rund 543.750 Quadratmeilen. Das Land wurde während des ersten Zeitalters im Norden noch von den von Melkor aufgetürmten Eret Engrin begrenzt, reichte jedoch in späteren Zeiten bis zu den nördlichen Öden Forodwaith. Bedeutende Straßen und Wege. In Eriador gab es zwei bedeutende Straßen, welche in frühen Zeiten vor allem als Handelsweg genutzt wurden. Die große Oststraße führte, von Westen kommend, von den Turmbergen durch das Auenland, durch Breland und weiter bis nach Bruchtal am Fuße des Nebelgebirges. Insgesamt führte die Straße etwa 600 Meilen durch die Gebiete Eriadors. Früher wohl viel befahren, waren im dritten Zeitalter größtenteils wohl nur noch Händler aus Breland, dem Auenland und Zwerge aus den Blauen Bergen auf ihr unterwegs. Zitat: Die Wege waren gut, es gab auch ein paar Gasthäuser. Und hin und wieder traf man einen Zwerg, einen Kesselflicker oder einen Bauern, die ihren Geschäften nachging. Zitat Ende, Übersetzung Walter Scherf aus J.R.R. Tolkiens Der Hobbit, Kapitel 2, Gebratenes Hammelfleisch. Innerhalb des Auenlandes mündeten viele Wege in die Oststraße. Auch einige Ortschaften wie etwa Michelbinge, Wegscheid, Froschmoorstetten oder auch Weißfurchen lagen direkt an ihr. Weshalb man, wenn man in dieser Gegend der Straße folgte, auch noch gute Gasthäuser fand. Anders sah es jenseits des Brelandes aus, denn dort gab es nur noch wenige Gasthäuser. In diesen Gegenden, den leeren Landen, lebte kaum noch jemand und an der Oststraße befanden sich dort auch keine Siedlungen. Bei Wegscheid zweigte eine Straße ab, welche über die Sarnfurt nach Minhiriaith führte und sich dort mit dem Grünweg vereinte. Von Fornost im Norden kommend, kreuzte der Grünweg die Oststraße bei Bree. Nach der Zerstörung der Stadt wurde er kaum noch genutzt und auch nicht mehr instand gehalten. So, dass er am Ende des dritten Zeitalters von Gras und Unkraut überwuchert war, eine Tatsache, die ihm seinen Namen einbrachte. Er war in früherer Zeit Teil einer direkten Verbindungsstraße, die das Nordkönigreich Arnor mit dem Südkönigreich Gondor verband. In der Hochzeit des Nordkönigreichs von Händlern aus dem Süden und Boten des gondorischen Königs genutzt, war er in der Zeit des Ringkriegs Reiseweg für die Spitzel Sarumans sowie Flüchtlinge und natürlich die Nazgul. Übersicht der politischen Regionen. Eregion wurde im Jahr 750 des zweiten Zeitalters gegründet und im Jahr 1697 des zweiten Zeitalters verwüstet und zerstört. Die Hauptstadt war Ost-In-Ediel. Das Gebiet reichte vom Nebelgebirge bis zum Fluss Mithaithil sowie vom Hulstkamm bis zum Glanduin. Bruchtal wurde im Jahr 1697 des zweiten Zeitalters von Elrond gegründet und irgendwann im vierten Zeitalter aufgegeben. Der zentrale Ort war Elronds Haus. Es lag im Tal der Lautwasser. Breland wurde im zweiten Zeitalter gegründet. Hauptstadt war Bre. Das Gebiet erstreckte sich vom Chetwald bis zu den Hügelgräberhöhen und von den Nordhöhen bis zu den Südhöhen. Arnor wurde im Jahr 3320 des zweiten Zeitalters von Elendil gegründet. Zerfiel im Jahr 861 des dritten Zeitalters in die drei kleinen Königreiche und wurde im Jahr 3019 des dritten Zeitalters von König Elessar wiederhergestellt. Hauptstadt war Annuminas, zuerst von 3320 des zweiten Zeitalters bis 861 des dritten Zeitalters und erneut nach 3019 des dritten Zeitalters. Arnor reichte vom Nebelgebirge bis zu den Blauen Bergen und von der Eisbucht von Forochel bis zum Fluss Grauflut. Arthedain wurde im Jahr 861 des dritten Zeitalters vom ältesten Sohn König Earendurs Amlaith gegründet und im Jahr 1974 des dritten Zeitalters aufgelöst. Hauptstadt war Fornost. Erain, von 861 bis 1974 des dritten Zeitalters. Das Gebiet reichte von der Wetterspitze bis zum Golf von Luin und von der Eisbucht von Forochel bis zum Baranduin. Rudaur wurde im Jahr 861 des dritten Zeitalters von einem der jüngsten Söhne König Earendurs gegründet. Ab etwa 1350 des dritten Zeitalters stark von Angmar beeinflusst und im Jahr 1975 des dritten Zeitalters zerstört. Eine Hauptstadt ist nicht sicher überliefert, möglicherweise an der großen Oststraße. Das Gebiet erstreckte sich vom Nebelgebirge bis zu den Wetterbergen und von den Ätnenöden bis zum Winkel. Cardolan wurde ebenfalls im Jahr 861 des dritten Zeitalters von einem der jüngeren Söhne König Earendurs gegründet und fiel im Jahr 1409 des dritten Zeitalters. Die Hauptstadt ist unbekannt, vielleicht an der Sarnfurt. Das Gebiet reichte vom Fluss Mithaithil bis zum Baranduin und von den Hügelgräberhöhen bis zum Fluss Gwaethlo. Das Auenland wurde im Jahr 1601 des dritten Zeitalters nach einer Siedlungserlaubnis durch König Ergeleb II. Von den Falbhäuten Marco und Blanco gegründet. Im Jahr 32 des vierten Zeitalters wurde es um die Westmark erweitert. Hauptstadt ist Michelbinge. Das Gebiet erstreckte sich vom Baranduin bis zu den fernen Höhen und von den Nordmooren bis zu Sarnfurt. Flora und Fauna zur Zeit des dritten Zeitalters. Eriador wurde vor allem von Mischwäldern dominiert. Es gab alte Eichenwälder, die vor allem in der Gegend des Grünberglandes bei Waldhof zu finden waren. Ebenso waren größere Bestände an Birken auf den Hängen der Grünberge und auch im Tal der Lautwasser in der Nähe von Bruchtal vorhanden. Tannenwälder waren selten, fanden sich aber in besonders trockenen Gebieten im zentralen Auenland. Kiefern standen in größeren Forsten oberhalb von Bruchtal. Daneben wurden die Hügelwälder der Trollhöhen von Buchen dominiert. An den Flüssen Eriadors wuchsen vor allem Ulmen und Erlen. Diese fanden sich beispielsweise an der Jungen Wässer. Ein alter Bestand an Weiden dominierte das Flusstal der Weidenwinde und auch die Flussniederungen des Weißquell. Hulstbäume waren in Eriador eher rar, wuchsen aber in größerer Zahl in Eregion. Gewächse, die vor allem von den Völkern Eriadors zur Nahrungsproduktion genutzt wurden, waren vor allem wildwachsende Haselnusssträucher, Pilze, Blaubeersträucher, Erdbeerpflanzen, verschiedene Obstbäume, Kartoffeln, Kohl und Getreide. In Eriador gab es viele wildwachsende Wiesen, auf denen Pflanzen wie Schierling, Eberwurz, wilde Petersilie, Nesseln und Disteln wuchsen. Auch Blumen waren zu finden. Hierzu gehörten unter anderem Vergissmeinnicht, Löwenzahn, Kapuzinerkresse, Löwenmaul und Sonnenblumen. Wie im Bereich der Flora war die Fauna Eriadors wohl auch vielfältig, vergleichbar tatsächlich mit dem nordwestlichen Europa. Die Wälder wurden von kleinen bis mittelgroßen Säugetieren wie Füchsen oder Dachsen beherrscht. In Gewässernähe gab es Kleinräuber, so beispielsweise der Otter. Auch existieren Reptilien und Amphibien. Hier sind die Ringelnatter, Kröten und Frösche zu nennen. Nach letzterer war der auenländische Ort Froschmoorstetten benannt. Im Bereich der Vögel werden im Speziellen Wasservögel, wie zum Beispiel Schwäne und Eisvögel erwähnt, die an der Weidenwinde lebten. Die Kultur und Bewohner. In Eriador lebten viele Völker, darunter Elben, Menschen, Hobbits und Zwerge, zumindest im dritten Zeitalter, friedlich nebeneinander. Das Gebiet kann in dieser Zeit sicherlich nicht als politisch oder kulturelle Einheit beschrieben werden, eher als Ansammlung von Siedlungen und kleinen Dörfern. Während die Zwerge der Blauen Berge einfache Schmiede blieben, entwickelten sich in Zentral-Eriador ein starkes soziales Netzwerk. Tatsächlich hat diese Gegend kulturell gesehen kaum noch etwas mit den fast mittelalterlichen Zuständen in den Südkönigreichen Gondor und Rohan zu tun. Zitat: Und in unserer Gegend sind Helden selten geworden oder es gibt sie überhaupt nicht mehr. Die Schwerter sind bei uns gewöhnlich voller Scharten. Die Äxte braucht man zum Bäumefällen, die Schilde als Säuglingswiegen und Topfdeckel und die Drachen sind angenehm weit weg und deshalb nur noch Fabeltiere. Zitat Ende. Übersetzung Walter Scherf aus J.R.R. Tolkien Der Hobbit, Kapitel 1, eine unvorhergesehene Gesellschaft. Zumindest im Binnengeschäft handelten die Menschen, Hobbits und Zwerge untereinander oder boten als fahrende Handwerker oder Händler ihre Dienste an. Die anscheinend als einheitlich in der Gegend um das Auenland und Bree anerkannte Zahlungsmittel war Gold und Silber, wobei zumindest letzteres in Münzform verwendet wurde. Gehandelt wurde mit vielerlei Erzeugnissen. Zum Erwerb dieser Waren gab es wohl in allen Dörfern Märkte, wie den Freimarkt zu Michelbinge. Alte Waffenbestände aus kriegerischen Zeiten wurden, wie im Museum des Auenlandes, ausgestellt oder dienten als Wandschmuck. Ein stehendes Heer existierte nach dem Zusammenbruch des Nordkönigreichs ebenfalls nicht mehr. In Notfällen fand eine spontane Mobilmachung der Bevölkerung, wie etwa im Auenland, die Auenlandherschau statt. Schutz gaben die von den Eriadorern sogenannten Waldläufer, ein Überrest der Dunedain des Nordens, die zumeist im Verborgenen die Bewohner der friedlichen Siedlungsgebiete vor Eindringlingen schützten. Mit ihrer wechselhaften Vergangenheit konnten die meisten Bewohner Eriadors im dritten Zeitalter kaum noch etwas anfangen. Alte Aufzeichnungen wurden nur selten studiert, da die Eriadorer entweder nichts damit anfangen konnten oder die fremden Sprachen nicht verstanden. Tatsächlich war es im Auenland und im Bretal nicht selbstverständlich, lesen und schreiben zu können, und die elbischen Sprachen wurden nur von sehr wenigen verstanden, ausgenommen natürlich den Elbenbruchtals. Eine Religion übten die Bewohner Eriadors niemals aus. Hohe Feiertage galten der Natur, etwa der Sommer- oder Wintersonnenwende, welche mit Festgelagen und Freudenfeuern gefeiert wurden. Interessante Angaben zu den Kleidungen. In den nördlichen Gegenden, zum Beispiel im Auenland, trugen besonders die Männer meist einfache Kniehosen mit einem Hemd oder einer Jacke darüber, häufig verborgen unter einem langen Mantel oder Umhang. Die Dunedain trugen dazu noch Stiefel und unter der Kleidung oder auch darüber häufig Panzer oder Kettenhemden. Mit Ausnahme der Elben war die Kleidung für Bewohner Eriadors eher schlicht und dem ländlichen Leben und der Zweckmäßigkeit angepasst. Verzierungen waren, wie bei den Zwergen, kostbare Gürtel, bunte Stoffe, die aber anscheinend nur zu Festtagen getragen wurden. Kopf und Gesicht schützten seltener Hüter, öfter aber einfache Kapuzen. Wissenswertes zur Geschichte. An dieser Stelle folgen kurze Erläuterungen zu den Ereignissen in Eriador während der ersten vier Zeitalter Mittelerdes. Erstes Zeitalter. Zu Beginn des ersten Zeitalters war Eriador zum großen Teil nur Wildnis. Im südlichen und auch im zentralen Eriador wuchs, so darf angenommen werden, der große Urwald, der sich vom alten Wald über die Mündungsgebiete des Baranduin und Gwaethlo in östlicher Richtung bis nach Fangorn hinzog. Das Land blieb bis zum Beginn des zweiten Zeitalters wohl größtenteils nur durchwandertes und von Wildchen bewohntes Land. Zum ersten Mal in der Geschichte wird Eriador während der größten Wanderung der Vanya, Noldor und Teleri erwähnt. Nach der Trennung der Geschlechter am Anduin wanderten die Teleri nach Süden und gelangten so auch nach Eriador, wo sie verweilten, bis der Sohn ihres früheren Führers Lenve sie über den Eritluin nach Beleriand führte. Jene, welche jedoch verweilten, waren vermutlich die Vorfahren der späteren Elben Lothloriens und des Düsterwaldes. Die Vanya und Noldor, die sich nicht von ihrem Weg abgewandt hatten, überquerten von Osten aus das Nebelgebirge und drangen durch das wilde Eriador und über die blauen Berge nach Beleriand. Danach ist lange Zeit nichts mehr über die Geschehnisse im Land bekannt. Erst in den Jahren der Sonne tauchten die ersten Siedler in den Ebenen Eriadors auf. Von den Elben Edain genannt, waren sie Nachkommen der ersten Menschen Mittelerdes. Es ist wahrscheinlich, dass sie aus dem Osten ihrer Urheimat über das Gebirge kamen. Doch siedelten sie noch nicht in West- und Zentral-Eriadors. Für etwa ein Jahrhundert boten die weiten Ebenen den Edain ein Heim. Dann, im frühen 3. Jahrhundert, wanderten zwei Gruppen der Edain gen Westen und gelangten so nach Beleriand. Kriegsflüchtlinge vor den Schlachten des Krieges des Zorns, darunter auch eine Gruppe Edain und das Elbenvolk der Sindar, bevölkerten in den nächsten zwei Jahrhunderten Eriador. Zweites Zeitalter. Zu Beginn des zweiten Zeitalters zogen die Edain, welche aus den Häusern Beors und Hadors stammten und nicht nach Beleriand gewandert waren, gen Westen und siedelten schließlich am See Evendim, den nördlichen Höhen und den Wetterbergen. Sie waren vor allem Hirten, die mit ihren Schafherden über die weiten Graslande zogen. Das Volk lebte wohl in kleineren Gemeinden, die von einem Herr geführt wurden. Zumindest ist bekannt, dass es von diesen Anführern mindestens 12 gab. Ihre Oberhäupter bestatteten die Edain in Hügelgräbern auf den Hängen der später sogenannten Hügelgräberhöhen. Sie wussten zwar, dass Verwandte von ihnen jenseits der blauen Berge lebten, doch hatten sie auch von dem schrecklichen Krieg jenseits der Berge gehört und glaubten, dass alle Menschen dort ertrunken oder von gewaltigen Feuerstürmen verbrannt worden waren. Im Jahre 600 schließlich landete in Lindon zum ersten Mal ein Schiff der Numenora, die von Círdan und Gil-galad willkommen geheißen wurden. Als die Edain dies erfuhren, baten 12 mächtige Herren ihres Volkes bei Gil-galad um ein Treffen mit den Seeleuten, die viele für furchtbare Geister hielten. Die beiden Parteien trafen sich schließlich auf den Turmbergen und nach anfänglicher Scheu merkten beide Gruppen schließlich, dass sie im Grunde eine tiefe Verwandtschaft und Freundschaft verband. Die Numenora begannen in den nächsten Jahrhunderten zumindest den Westen Eriadors auszukundschaften. Vor allem ihr König Tar-Aldarion war von den großen und dichten Wäldern beeindruckt und begann einen Hafen an der Mündung des Gwaithlo zu erbauen. Für diesen Bau und den Bau riesiger Schiffe begannen die Numenora, die Waldgebiete Eriadors schonungslos zu roden. Sowohl Minhiriath als auch das sich an die Südgrenze Eriadors anschließende Enedwaith waren danach nur noch baumlose Ödnis. Danach waren in Eriador Arryn Forn, südlich der Mündung des Baranduin, der alte Wald, durchströmt von den Weidenwinden, der Chetwald von Breland und die Trollhöhen an der großen Oststraße nahe bei Bruchtal. Auch die primitiven Waldbewohner Eriadors verschwanden langsam mit ihrer alten Heimat. Entweder wurden sie von den Numenorern getötet, wenn sie diese angriffen, oder sie zogen sich in entlegenen Winkeln des Landes wie den Erin Vorn zurück. Noch vor diesen Geschehnissen hatten sich einige Noldor aus Lindon angelockt durch Berichte von Mithril-Funden im Jahr 750 an den Südwestflanken des Nebelgebirges niedergelassen. Dort gründeten sie ihr Elbenreich Eregion oder Hülsten, wie es nach den dort wachsenden Stechpalmen genannt wurde. Die Elben fertigten dort die Ringe der Macht. Später wurden sie von Sauron und seinen Heeren angegriffen. Dieser hatte in einer schönen Gestalt und unter dem Namen Anatar die Elben in viele Geheimnisse der Schmiedekunst eingeweiht und wollte die Ringe nun für sich haben. Es gelang ihm zwar, Eregion zu verwüsten, er konnte jedoch durch das Bündnis zwischen den Elben Gil-galads und den Númenórern zurückgeschlagen werden. Danach herrschte lange Zeit Friede in Eriador. Schließlich begann jedoch mit dem Untergang Númenors eine schnelle Wandlung des nun öden Landes, als Elendil vom Meer an die Küste Mittelerdes geworfen wurde. Er gründete sein neues Königreich Arnor. Die Bevölkerung nahm rasch zu und große Städte wurden errichtet. Das Volk begann Felder, Äcker und Weinberge in der Gegend um die Grünberge anzulegen. Straßen und Brücken wurden gebaut und befestigt. Doch die Blütezeit Eriadors verging rasch, da ein großer Teil der Bevölkerung in der Schlacht auf der Dagorlad vor den Toren Mordors umkam oder bei dem Verhängnis auf den Schwertelfeldern in Wilderland getötet wurde. Die Großbauten und Festen verfielen langsam, da keiner sich mehr um ihre Erhaltung kümmerte. Drittes Zeitalter. Politisch wurde Eriador in drei Teilreiche gespalten, die sich gegenseitig nicht wohlgesonnen waren. Dazu kam, dass Angmar im Nordosten eine zunehmende Bedrohung darstellte. Rasch unterwarf es Rudaur und bevölkerte es mit bösen Wesen und einem mit den Edain verwandten Volk, das als Bergmenschen bezeichnet wurde und mit dem Hexenkönig von Angmar im Bunde war. Währenddessen erschienen zum ersten Mal das kleine Volk der Hobbits in Eriador, das sich selbst Kuduk nannte. Bald schon siedelten sie im zentralen Eriador und konnten ihren Platz wohl dank äußerer Beschützer auch während der Schlachten mit dem Hexenkönig behaupten. Denn ebenso wie die Menschen des Brelandes, die wohl schon im zweiten Zeitalter am Breberg siedelten, überdauerte das kleine Volk alle Wirren des Zeitalters bis in das vierte Zeitalter hinein fast ungestört. Während das Auenland in seinen frühen Gründungsjahren und das Breland wie Felsen in der Brandung der Kriege standen, ging das nördliche Königreich unter. Der Hexenkönig indes konnte dennoch aus Eriador vertrieben werden. Das Land verwilderte wieder und die Ruinen wurden von Gras und Moos überwuchert. Die bösen Geister, die der Hexenmeister einst ausgesandt hatte, verhielten sich ruhig und verbargen sich. In Gefahr geriet nur derjenige, der sich in gefahrvollen Gegenden begab. Im dritten Zeitalter war die Bevölkerung Eriadors tatsächlich stark zusammengeschrumpft. Die größten noch bewohnten Gebiete waren das Auenland der Hobbits, das angrenzende von den Menschen bewohnte Breland und Bruchtal, die elbische Zufluchtsstätte an den Westhängen des Nebelgebirges. Des Weiteren waren auch die Erin Vorn und die Gebirgsausläufer um die Trollhöhen, wo einige wilde Menschen und einfachen Hirten ihre Heimat hatten, besiedelt. Daneben gab es noch einige befestigte Dörfer der Dúnedain. Auch Zwerge, die vom Erebor flohen, wo Smaug sich niedergelassen hatte, fanden ihre Heimat in Eriador, vor allem an den Osthängen der Eritluin. Zur Zeit des Ringkrieges wurde die Ruhe Eriadors wieder gestört. Von Süden her kamen Wanderer den Grünweg hinauf. Darunter gab es viele, die vor dem bereits begonnenen Krieg flüchteten. Einige andere aber waren Spione, gesandt vom Zauberer Saruman. Zu dieser Zeit regten sich die bösen Kreaturen wieder. Die Nazgul durchstreiften das Land und selbst im Auenland merkte man, dass der Frieden der letzten Jahrhunderte gestört werden würde, obschon es in den Landen Eriadors keinen Krieg wie in Gondor und Rohan gab, so hatte die Bevölkerung doch mit den Eindringlingen zu kämpfen, die als Strolche bezeichnet wurden. Die meisten waren Gesetzlose, denen sich auch Menschen aus Bre bei ihren Diebeszügen anschlossen. Das Auenland hatte unter der indirekten Herrschaft Lotho Sackheim-Beutlins viel durchzumachen. Die Strolche, die für ihn arbeiteten, unterjochten die Bevölkerung, stahlen und brannten Wälder und Häuser nieder. Denn insgeheim breitete Saruman seinen Einfluss im Auenland durch Lotho aus. Schließlich nahm er selbst Sitz in Hobbingen und verheerte das Land aus Rache für seine Vertreibung aus Isengard, bis er schließlich von einem seiner Diener umgebracht wurde. Erst nach einem Kampf in Bre und der Schlacht von Wasserau konnten die Strolche endgültig vertrieben werden. Viertes Zeitalter. In Eriador kehrte wieder Friede ein und das Nordkönigreich wurde durch den neuen König Elessar im wiedervereinigten Königreich wiederhergestellt. Zeittafel. Die folgenden Daten betreffen Ereignisse, die explizit in Eriador stattfanden und oder für das Gebiet bedeutsam waren. Erstes Zeitalter. Jahre der Bäume. 1115. Die Teleri überqueren Anduin den Großen. Die Nandor jedoch ziehen unter Lenve nach Süden. Einige gelangen nach Norden in das wilde Eriador und siedelten kurze Zeit dort, bis sie Lenves Sohn Denethor nach Beleriand führt. 1125. Die Venya und Noldor durchwandern Eriador und ziehen über den Eritluin nach Beleriand. Jahre der Sonne. Um 200, die ersten Edain leben in Eriador. 262, Geburt von Beor dem Alten in Eriador. Er ist der erste Anführer des ersten Hauses der Edain. 282, Geburt von Marach in Eriador. Er ist der erste Anführer des dritten Hauses der Edain. 310. Beor führt sein Volk nach Beleriand. 313. Marach führt sein Volk nach Beleriand. 369. Beric vom Hause Hador führt sein Volk aus Furcht vor den drohenden Kriegen in Beleriand nach Osten über die Eritluin nach Eriador. Um 583. In der großen Schlacht während des Krieges des Zorns wirft Earendil Ancalagon den Schwarzen nieder. Sein Leib zertrümmert Thangorodrim, die Sinder, sofern nicht in Lindon verweilend oder nach Valinor segelnd, kommen nach Eriador, Ursprung der Waldelben. Zweites Zeitalter. 600. Das erste numenorische Schiff landet an der Westküste von Mittelerde an und fährt den Golf von Luin hinauf. Der Kapitän und die Seeleute werden von Gil-galad und Círdan, dem Schiffsbauer, willkommen geheißen. Ein Bündnis zwischen Numenor und den Elben von Lindon. 725. Aldarion, der numenorische Thronerbe kommt nach Eriador und erkundet den Westen des Landes. 750. Eregion wird im Südosten Eriadors gegründet. Zwischen 750 und 800 große Teile der Wälder Eriadors fallen dem Schiffsbau Aldarions und seiner Errichtung des Hafens zum Opfer. 1695 bis 1699 Saurons Heere verwüsten Eriador. 1697 Eregion fällt, Elrond begründet die Zufluchtsstätte Imladris. 1701 Sauron wird aus Eriador vertrieben. 1701 bis 3320 Frieden und Ruhe in Eriador. 3319 und 3320 Elendil kommt nach dem Untergang Númenors nach Eriador. Er gründet sein Reich Arnor. Die Númenorer besiedeln die Ufer des Flusses Luin und Baranduin, die Hänge des späteren Rudaur und des späteren Cardolan. Drittes Zeitalter. 10. Valandil wird Arnors König. Das Volk schwindet, vor allem durch die starken Verluste bei der Schlacht von Dargolat und beim Verhängnis auf den Schwertelfeldern. 861. Tod König Earendurs. Arnor wird in die Teilreiche Arthedain, Rudaur und Cardolan aufgeteilt. Um 1300 die bösen Kreaturen mehren sich wieder, in den Hithaeglir nehmen die Orks an Zahl zu. Der Hexenkönig nimmt seinen Sitz in Angmar ein. 1409 bis 1975 Unruhe und Kriege zwischen den Teilreichen. Der Hexenkönig unterwirft große Teile Eriadors, kann aber letztendlich zurückgeschlagen werden. Das nördliche Königreich ist jedoch zerstört. 1601 Begründung des Auenlands durch die Brüder Macho und Blanco. 1976 Aranard von den Dúnedain nennt sich Stammesführer der Dúnedain und wird der erste Oberhaupt eines versprengten und umherwandernden Volkes. Um 1981 ein Herbststurm aus den nördlichen Öden wütet über das Land und richtet in Eriador und Gondor große Schäden an. Um 2480 die Orks breiten sich im Nebelgebirge aus und sperren die Gebirgspässe Eriadors. 2740 Orks dringen in Eriador ein. 2747 Schlacht von Grünfeld. 2758 und 2759 der lange Winter. Die Kälte fordert viele Todesopfer. 2799 bis 2802 Durins Volk durchwandert heimatlos die Lande. Sie gründen schließlich die Minen Thorins Hallen in den Ered Luin. 2911 Grausamer Winter. Die Gewässer Eriadors frieren zu. Die weißen Wölfe kommen aus dem Norden. September 3018. Die Nazgûl durchreiten Eriador, um den einen Ring zu finden. 1. Mai 3019. Aragorn II. Wird zum ersten König des wiedervereinigten Königreichs und stellt das nördliche Königreich wieder her. August 3019. Saruman und Grimmer Schlangenzunge dringen ins Auenland ein und beginnen das Land zu zerstören. 3. November 3019. Die Schlacht von Wasserau. Saruman wird von Grima, seinem Diener, getötet. 3020, der einzige Mallon Eriadors wird von Samwise Gamgee gepflanzt und blüht zum ersten Mal am 6. April auf der Festwiese im auenländischen Hobbingen. Viertes Zeitalter. 6. Das Auenland wird ein freies Land unter dem nördlichen Zepter. 15. Der neue König kommt zum ersten Mal nach Eriador und verweilt kurze Zeit am See Arendam. 32. Die Westmark, das Gebiet zwischen den fernen Höhen und den Turmbergen, wird dem Auenland von König Elessar zum Geschenk gemacht. Ich hoffe, diese Geschichte hat dir gefallen. Gute Nacht und schlaf gut.